Heute ist der 2.12.2020. Ich darf Sie begrüßen zum Podcast des Zollernalbklinikums, wieder zum Thema Corona-Pandemie, wie leider schon so oft in den letzten Monaten. Mein Name ist Boris Nohe, ich bin der Chefarzt des Zentrums für Anästhesie und Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie und möchte heute einige Fragen beantworten, die dem Zollernalbkurier zugegangen sind, insbesondere zu Themen der Intensivtherapie im Rahmen der Covid-19-Erkrankung. Und eine der ersten Fragen, die ich lese, ist, wie verhält sich das Virus im Verlauf der Krankheit? Und das beantworte ich vielleicht zusammen mit der Frage, wie ein schwerer Verlauf denn eigentlich aussieht. Nun, man kann sagen, das Virus dringt, ich denke, das wissen wir inzwischen nahezu alle aus den zahlreichen Beiträgen dazu, zu Beginn der Erkrankung der Infektion über den Nasenrachenraum in den Menschen ein, befällt dort die Zellen des Respirationstrakts und wandert dann über die nächsten Tage langsam tiefer bis in die Bronchien, bis in die Lunge und erzeugt dort dann bei manchen Menschen, Gott sei Dank nur bei wenigen, das typische Bild der Covid-19-Pneumonie, also der Lungenentzündung durch das Coronavirus. Wie Sie wissen, anfangs ist die Erkrankung bei einigen Menschen wenig symptomatisch. Andere bemerken Symptome wie Fieber, Husten, allgemeines Krankheitsgefühl. Und im Verlauf der ersten 7 bis 10 Tage kommt es bei einem gewissen Teil dann zu einer schwereren Verlaufsform, eben mit Ausbildung dieser Lungenentzündung und entsprechenden Zeichen wie beispielsweise Luftnot, Sauerstoffmangel, Verstärkung des Hustens und auch allgemeinem Krankheitsgefühl. Ein Symptom, das eben auch auftritt, sind Kopfschmerzen, bei manchen Patienten starke Müdigkeit und Erschöpfung. Und als Zeichen, dass Coronavirus eben auch in unser Nervensystem eindringen kann, diese manchmal beschriebene, ausgeprägte Geruchs- und Geschmacksstörung, dass man also Geruchsempfindungen plötzlich nicht mehr wahrnimmt. Im weiteren Verlauf ist es dann nach unserer jetzigen Kenntnis gar nicht mehr so sehr das Virus selbst, das vor allen Dingen bei den schweren Verläufen die Probleme verursacht, sondern es ist die Reaktion des Körpers auf das Virus. Also die Reaktion unseres Immunsystems, die, sagen wir mal, so dysreguliert, also durcheinander geraten ist, dass es eben auch zu Angriffen auf unsere eigenen Körperzellen, auf unsere Organe kommt, die dann letztendlich dazu führen, dass auch Organe, die primär überhaupt nichts mit unserem Atemtrakt zu tun haben, wie das Herz oder das Nervensystem, die Nieren, die Leber, mit angegriffen werden und teilweise, insbesondere eben bei den schwerkranken Intensivpatienten, mit ausgeprägten Funktionsstörungen bis hin zum Organversagen reagieren können. Bei denjenigen Infizierten, die einen eher milden Verlauf der Erkrankung haben, treten solche Symptome entweder nur in leichter Form auf, manchmal auch gar nicht, manchmal äußert es sich nur wie eine Erkältungserkrankung. Und in den Fällen, wo es dann doch zu den typischen Symptomen kommt, bessert sich das im Lauf der ersten 7 bis 14 Tage wieder. Und wie bei anderen Atemwegsinfektionen oder Erkältungserkrankungen auch, erholt man sich dann mehr oder weniger kurzfristig über die nächsten 2 Wochen wieder und fühlt sich ähnlich gesund wie zuvor. Und jetzt gibt es eben eine Abstufung zwischen Menschen, die länger für die Erholung brauchen, die sich kränker fühlen während der Infektion, bis hin zu denen, die wirklich schwer krank werden. Und da sprechen wir jetzt vom schweren Verlauf, den man immer dann schon annimmt, wenn die Atmung ohne künstliche Sauerstoffzufuhr nicht mehr ausreichend ist, um einen bestimmten Sauerstoffgehalt oder wie wir ihn in der Klinik auch messen, eine sogenannte Sauerstoffsättigung aufrechtzuerhalten. Ein klassischer Grenzwert für diese Sauerstoffsättigung sind 94%. Und wenn wir die nicht mehr halten können, ohne dass wir zusätzlichen Sauerstoff erhalten, dann spricht man schon von einem schweren Verlauf. Und das ist beispielsweise auch ein Marker, der wichtig ist für die Gabe bestimmter Medikamente, die eben nicht bei jeder Infektion mit Coronavirus angezeigt sind, sondern nur bei den sogenannten schweren Verläufen. Gleichwohl ist es natürlich ein großer Unterschied, ob ich aufgrund meiner Infektion zu Hause bleiben kann, mich etwas schone, ob ich in ein Krankenhaus aufgenommen werden muss, weil ich Sauerstoffzufuhr benötige, aber das noch ganz normal auf einer Normalstation mit wenigen Litern Sauerstoff pro Minute möglich ist, oder ob meine Gasaustauschstörung so ausgeprägt ist, dass 4 bis 6 bis 8 Liter Sauerstoff pro Minute nicht mehr ausreichen und ich kann nur noch dadurch meine Atmung und meinen Lufthunger stillen, dass ich durch irgendeine Form der Beatmung mehr unterstützt werde, als das über meine Eigenatmung möglich ist. Das heißt, innerhalb der schweren Verläufe haben wir diejenigen, die mit geringen Mitteln gut zu behandeln sind und diejenigen, wo das eben nicht mehr möglich ist und die dann typischerweise auf eine Intensivstation aufgenommen werden müssen, weil erstens nur dort die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und zweitens neben der reinen Zufuhr von Sauerstoff eben auch andere Dinge zu tun sind im Rahmen dieser Erkrankung, die nur auf einer Intensivstation möglich sind. Und jetzt war eine andere Frage von Lesern, wie man sich das denn jetzt genau vorstellen muss auf der Intensivstation. Also, wie läuft die Aufnahme, wie läuft die Therapie eines solchen Patienten wirklich ab? Und das will ich Ihnen gerne heute beschreiben, etwas detaillierter, was in den ersten Stunden zu tun ist und dann einen kleinen Überblick darüber, was bei den wirklich schwerkranken Intensivpatienten eben über viele Tage oder gegebenenfalls auch Wochen zu tun ist. Ich versuche Ihnen jetzt an dieser Stelle mal den Krankheitsverlauf eines imaginären Patienten zu schildern, so ähnlich wie in einer Art Tagebuch. Nehmen wir an, der Patient hat sich infiziert bei irgendeiner Gelegenheit, bei einem Zusammentreffen mit anderen Menschen. Das Ganze liegt jetzt einige Tage zurück. Und so 5 bis 7 Tage, nachdem er sich infiziert hat, merkt er jetzt Krankheitssymptome, die auch zunehmen in ihrer Schwere. Zwischen dem 7. und dem 10. Tag geht es ihm so schlecht, dass seine Frau den Arzt anruft. Er geht dorthin, der Arzt untersucht ihn und sieht, das lässt sich zu Hause nicht mehr behandeln. Er misst bei ihm die Sauerstoffsättigung. Das kann man heute mit so transportablen Messgeräten ganz einfach tun. Und misst da eben keinen Wert mehr über 90%, sondern dieser Wert liegt bei, nehmen wir mal an, 82%, also deutlich reduziert. Der Patient kommt dann häufig mit dem DRK bei uns in die Klinik, in unsere zentrale Notaufnahme und in den dafür vorgesehenen Bereich der sogenannten Decision Unit wird untersucht. Es werden erste Blutproben abgenommen, es wird seine Krankheitsschwere eingeschätzt und man sieht, dass es ihm doch schlecht geht. Er ist nicht nur kurzatmig, Er hat auch einen schnellen Puls, er fühlt sich insgesamt sehr schlecht. Die Kollegen rufen auf der Intensivstation an und sagen, dass hier ein Patient in der nächsten halben Stunde zur Aufnahme kommt. In diesem Moment bereitet sich die Intensivstation auf die Aufnahme dieses Patienten vor. Und da ist jetzt relativ viel zu tun, weil man einen großen Teil dieser Vorbereitungen erst dann tun darf, wenn man einen unmittelbaren Anlass hat. Als Beispiel, wir brauchen für die Versorgung eines solchen Patienten eine ganze Reihe von Medikamenten in verschiedenen Dosierungen und Verdünnungen, die wir nicht einfach vorbereitet irgendwo vorhalten dürfen, sondern aus hygienischen Gründen erst dann zubereiten, wenn tatsächlich dieser Patient auch aufgenommen wird. Das heißt, unser Patient kommt jetzt mit Pflegepersonal aus der zentralen Notaufnahme zur Intensivstation. Dort ist ein Zimmer vorbereitet. Es wird ein Beatmungsgerät an den Platz gefahren, damit man ebenfalls notwendig auch beatmen kann. Und das Personal der Intensivstation hat sich schon bereit gemacht. Das Bereitmachen von Personal bei der Aufnahme eines Covid-Patienten unterscheidet sich deutlich von anderen Patienten, und zwar aus zwei wesentlichen Gründen. Wir brauchen unter Umständen relativ viel Material für die Versorgung und wir müssen das Ganze unter Isolations- und Schutzbedingungen tun. Das bedeutet, Sie brauchen mehr Personal in der Versorgung an diesem Patienten und Sie brauchen auch jemand, der einfach vor der Tür dieses Zimmers zuarbeiten kann, damit diejenigen, die Kontakt mit dem Patienten haben, eben nicht immer wieder raus in den sauberen Bereich der Intensivstation kommen müssen. Typischerweise wird ein solcher Patient von zwei Pflegekräften und zwei Ärzten im Zimmer empfangen, während eine weitere Person vor dem Zimmer zuarbeiten kann. Die ersten Dinge, die dann geschehen sind, dass man natürlich den Patienten begrüßt, dass man ihn informiert über das, was jetzt als nächstes folgt und dass man als Wichtigstes zunächst mal seine Atemnot, seinen Lufthunger stillt, indem man eben mit entsprechenden Geräten Sauerstoff in sehr viel höherer Flussrate, also nicht 4 bis 6 bis 8 Liter pro Minute, sondern 40 bis 60 Liter pro Minute zuführen kann. Das geschieht über, ja, auch so einen kleinen Nasenhalter, also ohne viel Aufwand, eine einfache Möglichkeit, schnell Gasaustausch zu sichern. Und wenn das nicht ausreicht, ist auch schon am Platz gerichtet ein Beatmungsgerät, das zunächst mit einer Maske, die man sich vorstellen kann, wie die Masken von Piloten in den klassischen Kinofilmen in irgendeinem Jet, auf das Gesicht aufgesetzt wird und den Patienten bei seiner Atmung unterstützen kann. Da das ungewohnt ist für uns Menschen, dass wir einatmen und dann hilft ein Gerät irgendwie mit, erfordert das meistens so eine Erläuterung und langsame Einführung und Anpassung des Patienten über die ersten 10, 15 Minuten, dass er dann merkt, dass dieses Atemgerät, das ihn unterstützt, auch eine Erleichterung bedeutet und er aus der Luftnot zu Beginn rausgebracht wird. Es müssen dann natürlich zunächst mal die Wege geschaffen werden, um ihm Medikamente zu geben. Das sind typischerweise Infusionen, die dort angeschlossen werden an zwei Infusionszugänge, die wie die Infusionsnadeln, die Sie zum großen Teil vielleicht selbst kennen, am Arm angelegt werden. Darüber wird auch Blut entnommen. Das geht dann ins Labor, um die entsprechenden Analysen zu machen und eben einschätzen zu können, wie weit die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Es werden auch Blutproben entnommen, um nachzusehen, ob sich Bakterien im Blut finden. Das ist eine Komplikation, die vorkommen kann, dass eben zusätzlich zu der Virusinfektion es auch zu sogenannten Superinfektionen kommt. Das ist zu Beginn nicht häufig, aber man muss es ausschließen und das tun wir dann. Dieses Blut wird von einer anderen Kraft ins Labor gebracht, dort ausgewertet und währenddessen geht die Versorgung unseres Patienten auf der Station weiter. Es ist inzwischen ein EKG angebracht worden. Er erhält eine Blutdruckmanschette, die seinen Blutdruck misst. Wir messen natürlich ständig die Sauerstoffsättigung und gehen jetzt mal davon aus, die hat sich ein bisschen gebessert, aber noch nicht so weitgehend, dass wir damit zufrieden sein können. Wir sprechen dann als nächstes mit den Patienten und erklären ihnen, was die weiteren Schritte sind. Und wenn eben notwendig und wir sehen, dass diese Atemunterstützung über die Maske allein nicht ausreichend ist, dass dann auch die sogenannte invasive Beatmung der nächste Schritt an die Stelle tritt und wir den Patienten, um das umzusetzen, in einen Schlaf versetzen müssen, so dass man den Beatmungsschlauch einführen kann und er die invasive Beatmung toleriert. Bevor wir diese Entscheidung fällen, wird meistens noch eine weitere Kanüle angelegt, ein dünner Schlauch in einer Arterie am Arm, der es uns ermöglicht, den Blutdruck kontinuierlich zu messen und auch die entsprechenden Blutproben zu entnehmen, die uns eben etwas darüber aussagen, ob unsere Atemunterstützung ausreichend ist, ob es zu einer Besserung kommt oder eben nicht. Kommt es zu einer Besserung, empfindet es der Patient auch so, dann können wir über diese nicht-invasive Atemunterstützung über Stunden und auch über Tage die Atmung so weit stabilisieren, bis das vielleicht nicht mehr notwendig ist, weil die Krankheit langsam sich abschwächt und die Eigenatmung wieder ausreichend ist. Ist es aber nicht so, dann, wie gesagt, gehen wir den Schritt zur invasiven Beatmung, weil das die einzige Möglichkeit ist, dem Patienten zum einen den Leidensdruck zu nehmen und zum anderen die Sauerstoffversorgung des Körpers aufrechtzuerhalten. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann werden die Medikamente vorbereitet, die man für die Narkose benötigt, die wir auf der Intensivstation meistens Sedierung nennen, weil es eben nicht unser Ziel ist, dass ein Patient über viele Tage in tiefer Narkose ist, sondern wir wollen ihn eher in einem schlafähnlichen Zustand halten, sodass die Behandlung für ihn keine Belastung bedeutet, er aber auch eine gewisse Art der Wahrnehmung haben kann, sobald der Gesundheitszustand das wieder zulässt. Ich spreche da also von Sedierung und nicht von Narkose. Und natürlich erhält der Patient neben den beruhigenden Medikamenten, neben der Sedierung, auch Schmerzmittel, um eben auch Schmerzen möglichst vollständig zu unterdrücken. Zur invasiven Beatmung ist, wie schon erwähnt, die Intubation notwendig. Das ist tatsächlich eine Maßnahme, die für das Personal, das die Intubation durchführt, mit einem hohen Infektionsrisiko einhergeht, wenn man sich nicht adäquat schützen kann, weil man in dem Moment, wo man sich dem Mund-Rachenraum des Patienten nähert, dort beatmet, einen Schlauch einführt, natürlich hohen Konzentrationen dieser infektiösen Aerosole ausgesetzt ist. Und das war zu Beginn der Corona-Pandemie ein Riesenproblem für alle auf den Intensivstationen in Europa, als dieses Schutzmaterial noch gar nicht so ausreichend zur Verfügung stand und man immer wieder Zwischenlösungen finden musste und es eben vor allen Dingen in den anderen Ländern in Europa zu sehr häufigen Infektionen beim behandelnden Personal kam. Bei uns kann man sagen, war das Gott sei Dank nicht der Fall, schon gar nicht in dieser Ausprägung. Aber das ist eine Phase, wo Sie sich, salopp gesagt, voll vermummen müssen. Schon vorher, wenn Sie mit dem Patienten umgehen, trägt das Personal einen Schutzkittel, es trägt Handschuhe, es trägt die inzwischen bekannten FFP3-Masken, eine Haube, es trägt eine Schutzbrille, teilweise vor der Brille noch ein weiteres Visier. Und ein Leser fragte an, wie das denn so sei, ob man damit überhaupt arbeiten kann, ob man damit überhaupt noch genügend Sicht hat. Vielleicht ein kleiner Exkurs dazu, es ist tatsächlich deutlich erschwert. Dinge, die Sie sehen müssen, spiegeln, Es beschlagen sich Brillen etc. Und für alle Brillenträger hier ein kleiner Tipp im Podcast. Ohne die Firma zu nennen, einschlägige Linsen- und Brillenhersteller vertreiben ein Anti-Beschlagsspray, das hochwirksam ist und tatsächlich einen Tag lang das Beschlagen der Brille verhindert. Und das setzen wir auch ein, weil es uns die Arbeit sehr viel einfacher macht. So geschützt sieht die Situation so aus, dass dann ein Arzt am Kopf des Patienten die Atemhilfen managt und die Intubation durchführt. Ein anderer Arzt zum einen das Beatmungsgerät anpasst, eine Pflegekraft assistiert die Medikamentengabe und die Intubation und eine andere Pflegekraft hält sich für andere Aufgaben bereit. Sie sehen also, das ist sehr personalintensiv und war auch für uns auf der Intensivstation ein bisschen etwas Neues, weil wir ansonsten in vielen Fällen Patienten aufnehmen, bei dem ein Teil dieser Dinge schon getan ist im Rahmen der Aufnahme ins Krankenhaus vor Eintreffen auf der Intensivstation. Jetzt ist das alles an Ort und Stelle zu tun und das erfordert eben zu Beginn diesen hohen Personalaufwand. Der Patient erhält dann die sedierenden Medikamente und weil die natürlich einen großen Teil des Leidensdrucks wegnehmen und den Stress wegnehmen, sinkt als Begleiteffekt meistens der Blutdruck dann deutlich ab, sodass Sie diese Intubation nur vornehmen sollten, wenn Sie gleichzeitig kreislaufstützende Medikamente vorbereitet haben und die auch geben können. Um diese Medikamente zu geben, die hochwirksam sind, brauchen Sie spezielle Infusionspumpen, denn da geht es um wenige Milliliter mehr oder weniger pro Stunde Förderrate, die entscheidende Veränderungen am Blutdruck hervorrufen. Das heißt, das sind Substanzen, die sehr genau gesteuert werden über sehr genau arbeitende Infusionspumpen, sodass Sie an diesem Arbeitsplatz neben dem Beatmungsgerät einen ganzen Baum von Infusionspumpen haben. Eine ist belegt mit der sedierenden Substanz, eine ist belegt mit dem hochwirksamen Schmerzmittel, eine ist belegt mit der Kreislaufunterstützung und gegebenenfalls gibt es noch andere kreislaufstützende Medikamente, die in Kombination zu diesem Zeitpunkt gegeben werden. Der Patient wird dann müde, schläft ein, atmet in diesem Moment nicht mehr selbst, muss dann sofort über eine dicht sitzende Maske natürlich beatmet werden, damit es da zu keiner längeren Pause kommt. Man muss sehr genau darauf achten, dass dabei möglichst wenig Aerosole freigesetzt werden. Also es soll wenig Luft in die Umgebungsluft gelangen. Und die Patienten erhalten ein Medikament zur Muskelentspannung, das es dann ermöglicht, im tiefen Schlaf diesen Intubationsschlauch einzuführen. Dann wird der Patient an das Narkosegerät oder an das Beatmungsgerät angeschlossen. Und da die Atmung ja hochgradig verändert ist durch diese Erkrankung, muss dieses Beatmungsgerät dann sehr zügig angepasst werden an den individuellen Bedarf des Patienten. Dabei sind verschiedene Druckwerte einzustellen. Es ist eine korrekte Frequenz der Atemhübe einzustellen. Und auch ein korrektes Verhältnis der Einatmung zur Ausatmung, dass es zu keiner Überblähung in der Lunge kommt. Und parallel wird der Kreislauf über die unterstützenden Medikamente so ausgesteuert, dass man eine möglichst stabile Situation erreicht. Dann ist die Arbeit aber natürlich nicht fertig, denn wir haben einen Patienten, der jetzt als typischer Intensivpatient weiter Unterstützung über die nächsten Tage pharmakologisch benötigt. Das bedeutet, wir müssen neben den beiden Infusionsnadeln, die wir am Anfang mal hatten, dafür Sorge tragen, dass wir jetzt mehr Wege für die Zufuhr der Medikamente bekommen. Das macht man über einen sogenannten zentralen Venenkatheter. Man muss sich das vorstellen als sagen wir mal, einen Infusionsschlauch oder eine Infusionsnadel mit mehreren Kanälen, typischerweise 5 Kanäle, über die man dann unterschiedliche Medikamente separat voneinander dem Körper zuführen kann. Der Anlageort ist meistens am Schlüsselbein oder am Hals in eine der großen Venen des Körpers, die bis zum Herzen gehen. Und da wird dieser dünne Schlauch eingebracht und kann dann in den nächsten Tagen eben genutzt werden, um ganz unterschiedliche Medikamentenkombinationen zuzuführen. Das muss steril geschehen. Das bedeutet, wie bei einer kleinen Operation werden dann die dafür notwendigen Dinge am Bett des Patienten ausgepackt. Es wird die Körperregion desinfiziert, wo die Anlage geschieht. Und dann sucht man mit einer Nadel die Vene auf, indem man die Vene parallel mit einem Ultraschallgerät von außen sichtbar macht, sodass man also kontrollieren kann, dass die Anlage auch in die Vene hinein erfolgt und nicht andere Strukturen verletzt werden. Währenddessen ist der zweite Arzt damit beschäftigt, eine weitere arterielle Kanüle zu legen, über die man nicht nur den Blutdruck misst, sondern auch die Herzfunktion messen kann. Das heißt, zwei Ärzte, einer oben am Kopf, Hals, ein anderer am Arm oder an der Leiste, legen diese sterilen Gefäßzugänge, die Pflegekraft assistiert. Und wenn das alles getan ist und steril verbunden, dann ist so die Phase der Stabilisierung da, wo jetzt nochmal fein gesteuert wird, die Sedierungstiefe, also die Schlaftiefe, das Beatmungsgerät nochmal überprüft wird. Wir haben erste Messungen aus dem Blut, wie sich die Sauerstoffversorgung und die Elimination von Kohlendioxid unter der Beatmung verändert hat. Und als nächster Schritt werden die Patienten aus der Rückenlage in die Bauchlage verbracht, weil das Verhältnis von Durchblutung und Belüftung der Lunge entscheidend verbessern kann und im schweren Lungenversagen ein ganz wichtiger Schritt ist, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung bei einer lungenschonenden Beatmung zugleich erreichen zu können. Sie können sich vorstellen, es sind jetzt schon ziemlich viele Schläuche an unserem Patienten, also im Mund-Rachenraum, die Beatmung, die verschiedenen Katheter. Und wir drehen diesen Patienten jetzt um 180 Grad vom Rücken auf den Bauch. Das machen Sie nicht allein, das machen Sie auch nicht zu zweit. Dazu brauchen Sie 4 bis 5 Personen, die den Körper vorsichtig drehen. Eine Person, die am Kopf darauf Acht gibt, dass keiner der angelegten Katheter oder Schläuche herausgezogen wird. Und dann wird der Patient auf spezielle Polster in die Bauchlage verbracht, gelagert. Man schaut, dass alles druckfrei ist, dass es nirgendwo Druckstellen gibt. Und dann sind Sie mal so mit der ersten Versorgung in diesem Zimmer durch. Und alles, was ich Ihnen jetzt berichtet habe, können Sie sich vorstellen, bedarf, wenn ein erfahrenes Team zusammen ist, ungefähr einer Stunde, bis Sie das erreicht haben, 1 bis 1,5 Stunden. Jetzt, nachdem wir schon einiges an Zeit für die Erstversorgung auch im Podcast aufgewendet haben, machen wir mal einen Zeitsprung um einige Stunden bis in die Nachtstunden des ersten Behandlungstages, wo das Team überprüft, inwieweit durch diese Bauchlage jetzt eine Besserung eingetreten ist. Und jetzt gibt es zwei Wege. Wir sehen entweder eine deutliche Besserung und damit einen Therapieerfolg mit unseren Maßnahmen, oder wir sehen den nicht. Gehen wir zunächst auf den Fall ein, wir sehen diesen Erfolg nicht. Dann nehmen wir hier am Zollernalbklinikum noch in der Nacht Kontakt auf mit dem Universitätsklinikum Tübingen, ob der Patient sich eignet für einen extrakorporalen Lungenersatz, also eine Art Herz-Lungen-Maschine, die die Funktion der Lunge komplett ersetzt. Jetzt zu beschreiben, welche Patienten sich dafür eignen, würde zu weit führen. Das ist etwas, was wir direkt, indem beide Seiten in dieselbe Krankendokumentation Einblick haben, miteinander besprechen können. Das geht hier über eine telemedizinische Anlage direkt von Arzt zu Arzt und wird dann bilateral entschieden, ob es Sinn macht, einen solchen Patienten an eine sogenannte ECMO, so heißt diese Maschine, anzuschließen. Im anderen Fall, wir sehen Erfolg durch diese Beatmungstherapie, geht es jetzt in die nächsten Tage weiter, die wir uns im Zeitraffer mal anschauen. Wie lange bleibt so ein Patient auf dem Bauch liegen? Man kann sagen, möglichst lange, aber nicht zu lange. Das bedeutet einen Zeitraum von 16 bis 24 Stunden, bis der Patient wieder in Rückenlage verbracht wird. Meistens, um in den nächsten Tagen noch zwei, drei, viermal in so eine Bauchlage verbracht zu werden, weil es eben dazu beiträgt, diese Phase, die schwere Phase des Lungenversagens, zu überwinden. Währenddessen müssen wir natürlich beurteilen, ob es neben der Lunge zu anderen Organfunktionsstörungen kommt. Das hatte ich ganz anfangs mal erwähnt. Die Leber, die Niere, das Herz. Und die Niere ist ein gutes Beispiel, die eben sehr sensibel auf so schwere Erkrankungen reagieren kann und bei einem Teil der Patienten dann auch in der Funktion schlechter wird bis hin zur Funktionslosigkeit, sodass ein weiteres Gerät eingesetzt werden muss, das Dialysegerät. Hierfür sind wieder neue Katheter zu legen, die es eben erlauben, das Blut über das Dialysegerät zu waschen in der Phase, in der die Nieren nicht ausreichend ihre Funktion selbst wahrnehmen können. Welche Medikamente erhalten die Patienten ansonsten noch neben den Sedierungs-Narkosemedikamenten und der Kreislaufunterstützung? In den ersten 10 Tagen der Behandlung bei schwerer Erkrankung erhalten die Patienten jetzt in der zweiten Welle das Dexamethason, ein Cortisonpräparat in niedriger Dosierung, von dem wir gelernt haben, dass es den Krankheitsverlauf etwas abmildern kann und auch eine relevante Verbesserung der Prognose erzielt, wenn es gegeben wird. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Medikamenten, die wir symptomorientiert einsetzen. Das sind einerseits Medikamente, um die Blutgerinnung zu hemmen, um das erhöhte Thromboserisiko ausgleichen zu können. Es gibt Medikamente, die die Durchblutung des Gewebes verbessern, wenn wir sehen, dass die Gewebedurchblutung nicht gut ist. Und noch verschiedene andere Substanzen, die in der Intensivmedizin zugeführt werden. Das Remdesivir, das bekannte Virus Datikum, das in verschiedenen Untersuchungen unterschiedliche Effekte gezeigt hat, setzen wir typischerweise nicht mehr bei beatmeten Patienten ein, weil nach derzeitigem Kenntnisstand hier die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist, dass es keine Wirkung mehr hat. Wir setzen es aber bei den schweren Verläufen, über die wir anfangs gesprochen hatten, also ich benötige Sauerstoff, für die Atmung, typischerweise im Krankenhaus ein. Jetzt ist die Frage, wie sich unser Patient weiterentwickelt. Erholt er sich schrittweise oder tut er das nicht? Wenn er sich schrittweise erholt, ist es ganz wichtig, ihn dann möglichst frühzeitig auch wieder langsam wacher werden zu lassen. Natürlich in einer Phase, wo er immer noch die Unterstützung des Beatmungsgerätes braucht. Sie können sich vorstellen, dass man einen solchen Menschen jetzt nicht allein im Zimmer lassen kann mit einem Beatmungsgerät, sondern wenn man da langsam wach wird und merkt, hier ist etwas in meinem Hals, das stört mich und ein Gerät hilft mir ungewohnt beim Atmen mit und ich muss jetzt erstmal damit zurechtkommen, in einem Rhythmus zu atmen, dass es nicht immer wieder zu Husten kommt oder zu Gegenpressen, dann brauchen Sie dort einen Menschen, der bei Ihnen ist, einen Profi und das sind eben unsere Pflegekräfte, die damit in der Versorgung eben auch die, ja, man kann sagen, Bürde zu tragen haben, dass sie nicht nur am Anfang mal 2 Stunden bei der Erstversorgung in kompletter Schutzkleidung in diesem Zimmer sind, sondern da viele, viele Stunden zubringen am Tag und im Rahmen einer solchen Pandemie das eben auch an sehr vielen Tagen in Folge. Und immer wieder kann ich den Kolleginnen und Kollegen nur meinen höchsten Respekt zollen, wie sie das jetzt auch in dieser zweiten Welle machen, weil es einfach zu tun ist. Denn man muss sagen, das ist hochanstrengend, auch einfach körperlich das zu machen. Und dann versuchen wir, den Patienten am Beatmungsgerät zu leiten. Und natürlich versuchen wir, wenn das geht, den Patienten dann auch zu mobilisieren, um zu verhindern, dass Muskelkraft verloren geht. Sie geht ohnehin verloren, aber um das Ausmaß möglichst gering zu halten, dann kommen die Physiotherapeuten ins Spiel. Und jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, ein Mensch, der einen Beatmungsschlauch im Mund hat, der diese Katheter hat. Vielleicht ist noch eine Dialyse angeschlossen. Sie wollen versuchen, mit diesem Menschen jetzt Krankengymnastik zu machen. Dann geht es nicht mit einer Person, sondern auch da sind 3 Personen in diesem Zimmer, um das zu machen. Bis hin bei längerem Krankheitsverlauf, dass sie mit so einem Patienten auch aufstehen und versuchen, zumindest kurzfristig neben dem Bett zu stehen, bevor er sich dann wieder hinlegt. Also es wird eigentlich zunehmend umfangreicher mit der Dauer der Behandlung bis hin zu dem Tag, wo hoffentlich der Beatmungsschlauch wieder entfernt werden kann oder, wenn das nicht notwendig ist, wo man für eine vorübergehende Zeit diesen Beatmungsschlauch direkt in die Luftröhre einführt durch eine Tracheotomie, damit man den Patienten schrittweise vom Beatmungsgerät entwöhnen kann. Für diejenigen, die das gerne mal sehen würden, gibt es tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, nachdem unsere Kollegen vom Uniklinikum Tübingen ein ganz hervorragendes Video für die Studentenausbildung gedreht haben. Das war zunächst eigentlich nur geschützt im Netz, eben für die Studenten der Universität. Und ich habe jetzt gesehen, man kann es auch per Google im Internet abrufen, wenn man die Begriffe Covid-19 und Sectio Chirurgica eingibt, dann wird man zu diesem Video hingeleitet. Und da wird sehr plastisch gezeigt, was da alles zu tun ist, inklusive dann eben auch dem ECMO-Verfahren, das wir hier eben nicht anbieten, sondern zentralisiert an der Uni Tübingen, weil dort eben die Erfahrung vorhanden ist und man auch, damit man das erfolgreich macht, Erfahrung von vielen, vielen Fällen im Jahr benötigt. Also das ist für die näher Interessierten sicherlich eine sehr interessante Geschichte, sich das anzugucken. Und jetzt vielleicht abschließend die Frage, wie sind denn jetzt die Ergebnisse dieser Therapie? Wie erfolgreich ist man da in Deutschland? Wie sieht das bei uns im Zollernalbkreis aus? Es wurden jetzt vor 3 Monaten die ersten Daten aus Deutschland veröffentlicht, wo man eben auch sieht, die Notwendigkeit einer Beatmung hat entscheidenden Einfluss darauf, wie die Prognose ist. Also diejenigen Patienten, die eben bei schwerem Verlauf aber noch keine Beatmung benötigen, haben eine Sterblichkeit von 16% in Deutschland. Und wenn eben eine Beatmung erforderlich wird, dann steigt das auf 53% an, sehr stark altersabhängig. Und wenn wir jetzt unsere Ergebnisse aus der ersten Welle im Zollernalbkreis vergleichen, dann sind wir mit 15% ohne Beatmung und 51% Sterblichkeit mit Beatmung da eigentlich ganz gut und leicht unter dem Bundesdurchschnitt, das eben auch bei einer deutlich älteren Bevölkerung bei uns im Kreis als in anderen Landkreisen macht uns, ich möchte nicht sagen stolz, aber vielleicht ein bisschen ruhiger, weil wir sehen, wir können diese Therapie auch hier für unsere Bürger im Kreis leisten und wir hoffen, dass wir es in den nächsten Monaten immer weniger tun werden müssen. Wir hoffen ebenso wie Sie auch darauf, dass die angekündigten Impfstoffe jetzt bald in die Verfügbarkeit kommen. Und wir hoffen, dass die Zahlen, die sich jetzt im Moment hier in unserem Landkreis noch in einem Bereich bewegen, den wir in der Klinik handhaben können, der nicht zu einer Überlastung führt. Es ist eine Belastung, aber keine Überlastung, dass die nicht weiter ansteigen und wir irgendwann im Frühjahr wirklich das Ende dieser zweiten Welle erreicht haben werden und das Leben wieder einen normaleren Gang nehmen kann. So viel vielleicht für heute. Andere Fragen dann bei einer nächsten Gelegenheit und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie immer bleiben Sie gesund.
Unser Herz schlägt für das Leben.